Herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute wieder mit den großen Netzthemen. Wir versuchen mit SIM-Karten anonym zu telefonieren. Wir haben uns den Edward Snowden-Film angeguckt, Citizen 4, und ihr werdet gleich hören, was wir davon halten. Und wir haben auch noch ein ganz entspanntes Gaming-Thema bei uns, nämlich Nvidia G-Sync und die entsprechenden Monitore dazu. Und wir sprechen darüber, was die bringen und ob es was bringt. Bis gleich. CT Sternzeit 2414. Herzlich willkommen, schön, dass ihr reingeklickt habt bei CT Uplink. Mein Name ist Hannes Schirulla und ich sitze hier mit
Urs Mansmann,
Stefan Portek
und Martin Holland.
Aus dem Online-Ressort.
Aus dem Online-Ressort.
Muss man immer dazu sagen.
Nein, ich habe auch was in der CT diesmal.
Ja, also gut, aber darüber sprechen wir nicht.
Doch.
Ja?
Ja, ja, kommt alles. Ach so, ist auch, ja, ist okay. Alles drin.
Ja, bin gespannt. Also das erste Mal, glaube ich, die Sendung mit einer Filmrezension oder zumindest einer Besprechung eines Films, aber das kommt erst ganz am Schluss. Martin dürfte auf heiße Kosten sich einen Film angucken.
Und ein Eis hat er gekriegt, glaube ich,
auch. Ein Eis, ne? Auch noch?
Ja, ja. Okay. Na, gut. Jetzt bin ich krank.
Ja, wir sitzen hier die ganze Zeit und schreiben und müssen im Keller plaudern. Wir fangen mit einem Thema an. Wir reden immer die ganze Zeit über Probleme hier und warum wir alle nicht mehr anonym sind. Und wenn Fabian Tschersche da ist, sprechen wir auch noch darüber, warum das Netz alles böse ist. Ja. Aber diesmal wollen wir mal drüber sprechen, wie man sich vielleicht ein bisschen davor schützen kann und wie man sich ein bisschen anonymer im Alltag bewegen kann. Du hast dir SIM-Karten angeguckt, ne?
Ja, ich bin in die Supermärkte rein, in die Discounter. Ja. Und zwar deswegen in die Discounter, weil man in den Netzbetreiber-Shops immer seinen Ausweis vorlegen muss. Ja. Aber beim Discounter gibt es keine Ausweiskontrolle. Dort gehe ich einfach rein, kaufe mir ein Paket, nehme das mit und muss es dann namentlich registrieren. Ja. Und das habe ich ausprobiert. Da kann ich jeden Namen nehmen. Da kann ich teilweise nicht existente Adressen nehmen. Das wird nur zum Teil abgeprüft. Mhm. Ich kann irgendwo in Google Maps reinklicken, die Adresse nehmen und irgendeinen Namen dazu und das darauf anmelden und das prüft niemand und kann also mein Handy anonym, pseudonym anmelden.
Okay, also das Ziel war quasi eine Prepaid-Karte zu haben, die nicht mit deinem Namen verbunden ist.
Richtig, und das ist ganz einfach, weil die eben bei den Discountern ohne jede Prüfung rausgegeben werden.
Okay, das klingt jetzt, also ist das legal?
Ich wüsste nicht, dass es, dass mich irgendjemand dazu zwingen kann, richtige Daten anzugeben.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht, wenn ich ehrlich bin, aber es ist ohne weiteres möglich. Also prüfen tut das niemand.
Okay. Also wie läuft das beim Discounter ab? Also man sieht ja mal, die SIM-Karten liegen da irgendwo neben der Kasse meistens, ne?
Richtig, die liegen dort. Ja. Manchmal, in ganz seltenen Fällen, werden sie noch an der Kasse verwahrt. Mhm. Bei Aldi, da haben die in einem separaten Fach. Die anderen, die sind nicht aktiviert und erst durch den Zahlvorgang kriege ich dann einen Code dazu zum Aktivieren und bezahle die bar. Das heißt, da fallen schon mal überhaupt keine Benutzerdaten an, sondern da wird lediglich vermerkt, diese SIM-Karte ist erfolgreich verkauft worden und ist jetzt zur Freischaltung freigegeben. Das ist der erste Schritt.
Das heißt, du musst da keinen Personalausweis zeigen oder ähnliches?
Da wären die überhaupt nicht dazu in der Lage an der Discounterkasse. Sie haben überhaupt keine Zeit, da die Daten zu erfassen. Das ist ein Vorgang, der dauert über eine Minute. Da haben die eine elendlange Schlange da stehen. Ja. Das geht nicht. Sondern das ist ins Internet verlagert worden, die Registrierung. Das muss ich später im Internet machen.
Okay, das heißt, wenn bevor diese Karte überhaupt benutzbar ist im Handy, geht man auf eine Webseite, und also über einen Browser ganz normal, und gibt es denn da dann eine Überprüfung oder kann man da auch eingeben, was man möchte?
Nein, also die härteste Überprüfung, die es gibt, ist bei O2. Die wollen noch eine Ausweisnummer. Mhm. Aber dafür gibt es auch Generatoren. Da kann man dann eine beliebige Nummer. Sie muss nur in sich schlüssig sein. Sie muss nur stimmen. Ja? Ja. Es muss also eine Ausweisnummer sein, bei der die Prüfsumme stimmt.
Ja.
Und die ansonsten einfach gültig sein könnte. Das reicht schon.
Also es muss also gar nicht prüfen, mit den Namen
ob
oder
das, prüfen, ja, ob das eine echte Ausweisnummer ist. Können die gar nicht.
Ach was, okay.
Das ist ja schon krass. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht. Also irgendwie hat man schon das Gefühl, dass man überall jetzt immer das angeben muss. Und vor allem bei Handys war das ja doch so ein Erfordernis.
Ja, also selbst bei Prepaid-Karten war es halt immer so, dass man eigentlich trotzdem einen Vertrag abgeschlossen hat mit Namen etc. Ja.
Es ist ein Vertrag, den man abschließt, aber die prüfen die Identität des Vertragspartners nicht. Ich bin dann hingegangen und habe das alles auf die Katze vom Kollegen Jo Barger angemeldet. Pepe Barger heißt die. Hab eine Adresse, erst eine absolute Fantasieadresse probiert. Das ging bei den meisten nicht.
Okay.
Sondern es wird dann gecheckt, ob Ort, Postleitzahl und Straßennamen zusammenpassen, aber ob die Hausnummer gültig ist, also eine vierstellige Hausnummer in der Straße mit drei Häusern, nehmen die auch. Also die Adresse muss nicht zwingend existent sein.
Ja.
Es sind so verschiedene Stufen der Adressprüfung, aber eine Adressprüfung im Zusammenhang mit dem Namen hat niemand gemacht. Also es ist keinem der Provider aufgefallen, dass es den Namen nicht gibt.
Okay.
Was war denn erstmal die Grundintention überhaupt, das auszuprobieren? Also weil die Begründung ja normalerweise auch im Netz und gerade in Deutschland ist es ja immer, dass der Endbenutzer bekannt sein muss, falls halt irgendwie illegale Downloads getätigt werden oder Terroristen da tätig sind. Was war bei euch erstmal die Grundintention, das überhaupt auszuprobieren? Einfach nur, weil es ging?
Einfach nur schauen, ob es geht. Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal ausprobiert. Und da ging es, wir haben darüber berichtet und ich wollte schauen, ist das immer noch möglich, hat sich irgendwas geändert? Wir hatten damals mit der Bundesnetzagentur gesprochen, hatten die gefragt und die sagten, so geht es eigentlich nicht und wir werden uns das anschauen und wir wollten einfach gucken, was ist jetzt nach 4 Jahren da rausgekommen.
Und? Was hat sich getan?
Nichts ist rausgekommen. Okay. Wir haben auch mit der Bundesnetzagentur gesprochen und die Bundesnetzagentur sagt, wir sind da auch nicht mit zufrieden und wenn da offensichtlich ungültige Adressen dabei sind, dann kriegt der Anbieter auch Ärger mit uns. Mhm. Aber eine Prüfung der Personalien ist nicht vorgeschrieben. Der Gesetzgeber hat absichtlich nicht ins Gesetz reingeschrieben, dass ein Ausweis vorgelegt werden muss. Mhm. Also sagen die Anbieter, das ist ausreichend und die Bundesnetzagentur hat keine Handhabe.
Aus welcher Begründung heraus? Mit Absicht? Also warum wurde es mit Absicht nicht gemacht?
Möglicherweise, weil der Aufwand so hoch ist. Ich kenne die genauen Hintergründe nicht von damals, aber der Gesetzgeber hat es nicht ins Gesetz reingeschrieben. Die sagen also quasi, wenn ich es kurz sage, wir müssen schon Daten erfassen, das ist richtig, tun wir auch. Ob die richtig sind zu prüfen, müssen wir nicht.
Okay.
Und das heißt, danach gibt es dann auch keinen Punkt mehr, wo geprüft wird. Also die Bundesnetzagentur hat ja auch nicht Ressourcen jetzt, also die prüft das dann auch nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, ich telefoniere dann das ab und dann, also selbst wenn es ein Problem gäbe, würde der Provider das?
Die Provider prüfen genauso weit, wie die Bundesnetzagentur prüfen kann. Die prüfen, ob die Adresse in sich schlüssig ist. Weitere Prüfung kann auch die Bundesnetzagentur nicht machen, weil die ja nicht auf Bürgerdaten zurückgreifen kann zum Zwecke der Prüfung. Und schon ist der Kreis wieder geschlossen. Das merkt die Bundesnetzagentur nicht, das merkt der Provider nicht, das merkt man erst dann, wenn man die Person tatsächlich sucht in der Realität. Da wird man nämlich dann, wenn es auf dem falschen Namen registriert ist, einfach keine finden.
Okay.
Und das wäre dann der Fall, wo der Provider das Problem erst bekommen würde, weil vorher weiß es die Netzagentur. Also wenn die Netzagentur sagt, wir machen bei den Providern, beschweren wir uns, können sie das ja nicht machen, wenn es...
Richtig, wenn die Polizei mal auf der Suche ist nach einem und findet den nicht, dann fällt es auf, dass da ein Datensatz falsch ist.
Aber wenn ich mir jetzt so eine anonyme SIM-Karte hole und falsche Angaben mache über meinen Namen, hätte ich dann irgendwann mit Konsequenzen zu rechnen, falls das mal aufgedeckt wird? Oder ist das dann nur Problem des Providers?
Ist eigentlich Problem des Providers, weil wenn ich da falsche Angaben mache, ich wüsste jetzt nicht, wonach...
Es gibt halt kein Gesetz.
Gegen welche Vorschrift ich da verstoßen würde.
Ja. Ja, vor allem, wenn es nur auffällt, wenn die Polizei dich sucht, hast du
dann hast du andere Probleme wahrscheinlich.
Als die Tatsache, dass du eine anonyme SIM-Karte hast.
Ja. Und wenn ich jetzt so eine Karte habe, ist es dann wirklich anonym? Also ist es einfach nicht herauszufinden, wer ich bin? Oder inwieweit das ist dann wirklich sicher?
Das ist nicht so einfach. Also wer jetzt so eine Karte nimmt und in sein Handy einlegt, hat schon den ersten Fehler gemacht. Denn jedes Handy hat so eine Art Fahrgestellnummer.
Ja.
Das ist die IMEI. Die Karte hat die IMSI, also für die SIM. Und die IMEI ist fürs Gerät. Und diese IMEI...
Die eigentlich einmalig sein sollte.
Die ist in der Regel einmalig. Die ist meinem Gerät zugeordnet. Mhm. Und der Provider weiß natürlich, welche Karte da vorher drin gesteckt ist. Und wenn er dazu einen Namen hat, dann brauchen sie nur 2 und 2 zusammenzuzählen. Dann wissen sie, der hat jetzt eine neue SIM-Karte, die hat er anonym registrieren lassen. Insbesondere, wenn ich sie dann noch zu Hause in Betrieb nehme zum Beispiel.
Das heißt, die beste Variante wäre dann auch gleichzeitig ein neues Handy dazu zu nehmen.
Ja, auch das schützt nicht wirklich. Wenn ich es nämlich wenn ich nämlich dann dieses Handy nehme und mich so verhalte wie immer, ich fahre morgens um 8 Uhr zur Arbeit, von mir zu Hause ins Büro und abends um 17 Uhr wieder zurück, wie ich das jeden Tag mache, bin ich darüber auch relativ leicht wieder zu erkennen, über diese ganzen Metadaten.
Ja.
Und wenn ich das nicht mache, ich schalte es nur dort ein, wo ich sonst nicht bin, muss ich natürlich aufpassen, wenn ich gerade mein Handy ausschalte und dann immer das andere einschalte und andersrum, weil dann gibt es auch wieder eine Verknüpfung, das fällt dann auch auf. Und wenn ich dann immer meine Freunde anrufe, dann sieht man auch wieder aus meinen sozialen Kontakten, wer ich bin. Das sind alles Daten, wo der Netzbetreiber, wenn denn sehr dringend wäre zu ermitteln, wer ich bin, rauslesen könnte, wer tatsächlich der Inhaber des Handys ist.
Also wenn es wirklich
neues Handy, neuer Job, neue Freunde und dann bist du alles.
Also wenn es wirklich um Strafverfolgung geht, also das war ja auch nicht die Intention, aber da hilft natürlich das nicht, dann einfach nur
eine SIM-Karte. Nein, das hilft nichts. Das hilft für einen Whistleblower anonym zu bleiben. Mhm. Das hilft Leuten, die sich zum Beispiel vor Stalking schützen wollen, sich eine neue Identität zu suchen, die auch von jemandem, der nachdrücklich nachstellt, nicht so einfach aufzudecken ist. Mhm. Da hilft das zum Begehen von Straftaten. Da gibt es so viele
andere Möglichkeiten. Wir wollen doch keine Tipps geben. Also.
Nein, da gibt's so viele andere Möglichkeiten, dass es auch nicht dringend ist, dieses Loch zu stopfen.
Ja.
Denn wenn man es stopfen würde, gäbe es ja noch die Möglichkeit, ausländische SIM-Karten zu holen, zum Beispiel. Ja. So dass es sowieso keinen Sinn hat zu sagen, ja, das ist ein Schlupfloch, das müssen wir unbedingt zumachen. Ob das offen ist oder zu, spielt keine Rolle. Das einzige Problem, was ich wirklich sehe, ist, dass man eine Karte auf dem falschen Namen anmeldet. Dann sieht es nämlich im ersten Moment so aus, als ob derjenige, auf dessen Namen ich das angemeldet habe, Unsinn macht. Wenn ich damit dann irgendwas tue, wenn ich irgendwo anrufe, dann hat derjenige auf dessen Namen ich das mache, erstmal ein Problem.
Klar.
Weil wenn er sagt, das war ich nicht, dann heißt es ja, aber das Handy ist auf sie angemeldet. Der ist also erstmal dann in der Defensive. Und das ist das eigentliche Problem. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass in diesen Datenbanken auch viel Unsinn steht. Die Anzahl falscher Datensätze bei diesen Discounter-Verträgen dürfte relativ hoch sein.
Ja. Okay, aber da gibt es jetzt keine Zahlen zu?
Es gibt keine konkreten Zahlen. Während der Recherche sind mir mal Zahlen von 30% über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, wie stichhaltig die sind. Ja. Ob das nur grobe Schätzungen sind oder ob man da Stichproben genommen hat.
Okay. Ja, also ich finde, es braucht auch immer gar keinen Grund zu geben, die Daten nicht rauszugeben, sondern man sollte halt eher immer, gerade bei solchen Sachen, immer überlegen, warum es einen Grund gäbe, dass man seine eigenen Daten dort in so ein Dokument einträgt und weitergibt. Ne? Also man braucht auch gar kein Krimineller dafür zu sein, um sowas zu nutzen, denke ich. Ja, spannend. Wäre ich jetzt auch nicht so drauf gekommen, beziehungsweise man traut sich manchmal auch gar nicht, einfach mal was Falsches einzutragen.
Ja.
Man fühlt sich immer noch so verpflichtet. Die Obrigkeitshörigkeit, die sollte man am besten ablegen. Ja, auch klasse, dass ihr es ausprobiert habt. Wie viele Karten habt ihr gekauft?
Ich weiß es gar nicht mehr genau, mindestens 10 Stück.
Ja.
Und als ich an der letzten Kasse war, ich hatte meinen ganzen Rucksack voll mit diesen Paketen. Ich laufe raus, geht der Alarm ab und ich muss den Rucksack aufmachen. Das Gesicht von dem Kassierer werde ich nie vergessen.
Also ich zeige das nur mal kurz hier. Das ist der Batzen SIM-Karten, die er mitgebracht hat. War wahrscheinlich ein kleines Gespräch darüber, was du mit den SIM-Karten machst und wo du die
hast. Der hat es sofort gesehen, weil der da lauter fremde Discounternamen drauf waren. Also es war dann ganz klar, war nicht aus dem Laden.
Und das war dann nicht mehr seine Sache.
Aber dieses, wozu hat er das? Das hat man so richtig, die Frage hat man so richtig im Gesicht gesehen.
Gut. Aber schön, dass du gut rausgekommen bist. zwischendurch, wir haben immer so ganz schöne Themen, einfach mal ein Gaming-Thema. Du hast dir Hardware angeguckt, die eigentlich nur für Gamer zugeschnitten ist, Monitore nämlich. Ne? Nvidia hat G-Sync entwickelt. Was ist das?
Ich muss ausholen. Monitore sind jetzt im Spielen halt nicht so super klasse.
Vor allem die LCDs nicht.
Genau, man sagt ja nur noch Monitor, also Flachbildschirme sind zum Spielen eigentlich nicht so der Knaller, das hat mehrere Gründe.
Ja.
Da waren Röhrenmonitore schon besser und einem Problem hat sich Nvidia jetzt angenommen. Die haben also bei diesen G-Sync-Monitoren drei Sachen gemacht, die ziemlich cool sind, aber wir fangen mal mit G-Sync an. Das eigentliche Problem beim Spielen, was du immer hast, es ruckelt eigentlich ständig. Und zwar liegt es zum Großteil daran, so ein Monitor läuft mit so einer festen Frequenz, der will 60 Bilder pro Sekunde anzeigen. Mhm. So, und die Grafikkarte berechnet, außer wenn du jetzt halt mal im Internet surfst, dann kommt das hin, aber bei Spielen haut die halt nie 60 Frames pro Sekunde raus.
Wäre riesiger Zufall. Dann.
Genau, es wär wirklich riesiger Zufall. Ne? Wenn du irgendwo stillstehst und dich nur umguckst, dann schaffst du halt, was weiß ich, 120, 150 Frames.
Ja.
Und wenn du halt durch ein Battlefield irgendwie gerade durchstrafst mit 100 Millionen Gegnern, dann bricht die Framerate halt ein. Und das ist dann natürlich ein Problem. Wenn mehr Bilder berechnet werden, als der Monitor überhaupt in der Lage ist anzuzeigen, dann müssen welche verworfen werden.
Ja.
Und das siehst du dann halt immer durch so Ruckeln, Sprünge im Bild, das ist halt irgendwie nicht so cool.
Dass dann genau das, der Frame weggeworfen wurde, der
genau, eigentlich
dann
angezeigt genau, du hast dann halt im Prinzip keine fließenden Bewegungen mehr, wenn du dich halt irgendwie langsam umguckst oder so, sondern hast halt immer so ein Stocken drin und dann macht es mal einen größeren Sprung, wieder einen kleineren. Wenn die Grafikkarte nicht hinterherkommt und unter 60 Frames einbricht, dann ist noch schlimmer. Das ist halt alles irgendwie nicht so der Knaller. Und gab es immer mal so Möglichkeiten da im
V-Sync? Genau. Ne?
Also
genau.
Gibt es ja schon sehr lange,
genau, V-Sync gibt es relativ lange, weil du noch ein anderes Problem hast. Es kann ja sein, dass gerade so ein Schwenk stattfindet
und da wird ein Frame gerechnet, der Monitor zeigt den an und im Prinzip geht der Schwenk im Spiel weiter, die Grafikkarte berechnet den nächsten, das nächste Bild, schickt das dem Monitor und der ist im Prinzip noch gar nicht fertig mit dem vorherigen. Dann fängt er an, das zu aktualisieren und dann passen, während er das Bild von oben nach unten aktualisiert, dann passen Ober- und Unterhälfte nicht mehr zusammen und dann reißt das so ein bisschen auseinander.
Es wird in Zeilen aufgebaut.
Genau, es wird so, die Daten werden seriell angeliefert, so von oben links und dann wird das halt im Prinzip einfach so nach unten weggeschrieben.
Ja.
Und dann zerreißt das Bild. Das kann man blöd erklären. Wir hatten irgendwie Video.
Wir würden es lieben gern zeigen, aber man sieht es halt einfach nicht in der Kamera, leider.
Ah, ja, gut, okay.
Also doch, das stimmt. Doch, ihr habt ein Video gemacht. Ne?
Ja, wollte ich sagen.
Genau, ja, doch, wir können es doch zeigen. Man sieht es nämlich.
Okay, dann müssen wir es richtig erklären. Also man sieht es. Wir haben jetzt keinen Monitor mitgebracht, weil hier sieht man es jetzt
nicht. Das meinte ich. Also man sieht es direkt an der Hardware nicht, aber ihr habt ein spezielles Video mit einer Highspeed-Kamera gemacht.
Genau,
genau. Am besten zeigen wir es einfach.
Zeigen es, glaube ich, einfach.
Ja? Ja. Okay, Johannes, wir würden es gern zeigen.
Um die Effekte zu zeigen, nutzen wir die NVIDIA Pendel Demo, die wir in Super Zeitlupe aufgenommen haben. Die gleichmäßigen Ruckler entstehen durch die mehrfache Abbildung der einzelnen Monitorbilder im Video. Wenn vertikale Synchronisierung eingeschaltet ist, zeigen sich mitunter ungleichmäßige Ruckler. Um diese zu vermeiden, schaltet man normalerweise die vertikale Synchronisierung aus. Dann schwingt das Pendel zwar gleichmäßig, zerreißt aber ab und zu. Bei aktiviertem G-Sync wird die Bildrate des Displays an die Bildrate der Grafikkarte angepasst. Das verhindert ein Zerreißen des Bildinhalts, die stotternde Wiedergabe bei schnellen Bewegungen und verringert obendrein die Eingabeverzögerung.
So, genau, das erste war mit V-Sync.
Genau.
Das zweite war dann ganz ohne alles?
Genau, also V-Sync schaltest du eigentlich ein, damit dieses Zerreißen eben nicht mehr auftritt, aber das führt halt dazu, dass ganz oft dann halt Frames mal verworfen werden müssen oder der Monitor zeigt auch manchmal welche doppelt an, wenn die Grafik halt nur 40 rendert und der will 60 Bilder anzeigen, dann muss er halt immer mal ein doppeltes dazwischen schieben. Und dann hast du auch so einen Ruckeln und du kannst dich im Prinzip, bislang konntest du dich irgendwie nur so zwischen Pest und Cholera unterscheiden. Also entweder es war so halbwegs flüssig, dann ist das Bild zerrissen oder du hast V-Sync eben angemacht. Dann hast du immer mal so ungleichmäßige Ruckler dazwischen. Und G-Sync versucht halt jetzt, das dadurch zu eliminieren, dass du Monitore hast, die irgendwie von 35 bis 144 Hertz komplett variabel ihre Bildwiederholrate automatisch anpassen können.
An die Grafikkarte, was die gerade
genau, die Grafikkarte sagt dann halt einfach, ich mache jetzt gerade 75 Bilder pro Sekunde, stell dich drauf ein und dann zeigt der Monitor auch 75 Bilder pro Sekunde an. So ein LCD funktioniert ja im Prinzip wie ein Daumenkino. Und wenn die Grafikkarte dann halt irgendwann sagt, jetzt schaffe ich nur noch 40, dann taktet sich der Monitor zusammen mit der Grafikkarte auf 40 ein und du hast dann im Spiel wirklich viel fließendere, gleichmäßigere Bewegung. Das ist schon.
Das merkt man ja.
Das merkt man ja.
Auch nicht, auch so, als ich jetzt. Nicht nur so Hardcore-Gamer, sondern auch so...
vor allen Dingen merkst du es halt bei Spielen, wo deine Grafikkarte an ihre Grenzen kommt. Also richtig fies ist das Ruckeln ja eigentlich immer nur, wenn du unter 60 Hertz einbrichst. Und der erste G-Sync-Monitor, den ich mal da hatte, das war im 4K-Schirm und da war es halt relativ deutlich, weil Spielen im 4K, irgendwie, da kackt echt die beste Grafikkarte im Prinzip sofort ab. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also das... ist es nicht alles komplett immer perfekt glatt gebügelt, das nicht. Mhm. Du hast auch trotzdem irgendwie mal einen Stotterer dazwischen. Okay. Aber es ist schon echt viel, viel, viel besser als normalerweise.
Kostet das ganze Performance?
Nö.
Gar nicht.
Okay. Nö. Ah, nö. Also dem Monitor ist das ja letztlich ja. egal. Ne? Also ich meine, das sind im Prinzip...
Also eigentlich alles, was an speziellen Dingen passiert, passiert eigentlich fast alles im Monitor.
Nee, das ist ein Zusammenspiel ja. aus Grafikkarte und Monitor. Also du okay. brauchst wirklich definitiv diesen G-Sync-fähigen Monitor.
Ja.
Wir haben auch einen mal aufgeschraubt und haben geguckt, da ist halt wirklich so eine kleine Steuerplatine drauf, die wird dann auch von Nvidia geliefert oder zugekauft, ach, wie auch ja. immer. Und du brauchst auch wirklich eine G-Sync-fähige Grafikkarte von Nvidia. Und also dieses Zusammenspiel, dass die Grafikkarte dem Monitor sagen kann, was er machen soll, funktioniert halt nur, wenn beide diese Technik unterstützen.
Okay. Wie schnell geht denn das dann, dass der Monitor sich auf die neue Framerate einstellt.
Du kriegst es überhaupt nicht mit. Also okay. das ist das Schöne. Du setzt ja. halt einfach im Treiber das Häkchen ja. und kriegst dann danach,
springt der genauso
genau, wie die Grafikkarte. Du kriegst danach eigentlich gar nicht mehr mit, was die beiden da nur miteinander abtentern, außer du schaltest halt Fraps ein und hast oben die okay. Framerate, dass ja. du sie dir jeweils einblenden lässt. Mhm. Aber im normalen Spiel merkst du eigentlich nichts, außer dass es halt weniger ruckelt, wenn die Technik an ist.
Aber bislang gibt es das also nur von Nvidia, du brauchst die Grafikkarte und den Monitor dazu. Also
es jetzt nicht so ein Konkurrenzprodukt, AMD will mit den AT-Karten auch irgendwie sowas machen, das heißt dann FreeSync und das soll auch zu einem offenen Standard werden, aber hat sich bislang halt noch nicht in irgendeinem Produkt... Ja, okay. ja, die Nvidia-Lösung ist proprietär, ja. Und FreeSync soll da ein bisschen offener sein, aber gibt es halt noch keine okay. Produkte für.
Wie viele Monitore gibt es da so, die ich jetzt kaufen könnte? Also ist es jetzt nur eingeschränkt auf so ein paar Modelle? Oder?
Bislang sind es nur ein paar Modelle. Das wurde okay. ziemlich lange angekündigt schon. Also da sind sie letztes Jahr schon mit hausieren gegangen, dass sie damit bald auf den Markt kommen wollten. Und ich hatte jetzt...
Also wie viel habt ihr denn getestet?
Ich habe in dem Test waren es nur 4 Stück. Es sind noch ein paar andere angekündigt. Einen hatte ich schon in einem anderen Artikel.
Okay.
In einem 4K-Vergleichstest mit drin, der konnte auch G-Sync. Es sind bislang nur eine Handvoll Geräte, das haben aber auch eigentlich alle Hersteller von Rang und Namen haben schon angekündigt, dass sie das auch vielleicht mal machen wollen.
Wie sieht es dann aus mit verschiedenen Größen und Auflösungen? Habe ich da irgendwie eine Auswahl oder ist das beschränkt noch?
Du hast tatsächlich eine Auswahl, wobei viel Auswahl hast du ja sowieso gar nicht mehr bei Monitoren. Die haben ja eigentlich fast alle immer Full HD, also und zwar von 23,6 bis 27 Zoll sind eigentlich fast immer Full-HD-Displays. Mhm. Ich hatte einen mit dabei, das war ein 27 Zöller, der hatte 2560 x 4040 Bildpunkte. Was ich auch irgendwie cooler finde bei so einem großen Monitor. Also Full-HD auf so einem Riesenschirm hast du echt schon große Pixel. Ja. Wenn du da, also zum Spielen stört es nicht so, aber wenn du da halt irgendwie dran arbeitest, surfen oder so. Und
Fotos bearbeiten.
Ja, ja. Also mich stört es in erster Linie bei Schriften, wenn ich halt irgendwie surfe und kann dann halt wirklich sehen, dass irgendwie Buchstabenkanten halt einfach Treppen haben, weil die Pixel schon so groß sind, dass ich die locker erkenne. Dann finde ich es nicht so cool.
Wenn ich jetzt meinen Spielerechner umrüsten will auf G-Sync, wie viel kostet es mich?
Ja. Ohre Mittelklasse Grafikkarte. Also musst du dir so große Sorgen nicht mehr machen. Also wir haben...
Also
es ist halt tatsächlich so, also du musst dir jetzt nicht irgendwie eine Titan irgendwie für zig hundert Euro kaufen. Irgendwie.
250 Euro Grafikkarte?
Ja, locker. Ja. Also ich habe die meisten Tests, weil ich gerne eine Karte nehmen wollte, die dann an ihre Leistungsgrenze kommt. Ich habe eine 750 Ti gehabt, mit der ich es ausprobiert habe und ich weiß gar nicht.
Das ist echt untermittelig.
Also was kostet die 120 Euro je nach Hersteller? Okay. Also das ist jetzt nicht so der große Preisfaktor.
Monitor, ja. Sind die teurer?
Die sind teurer, ja. Schon. Also das fängt so bei 400 Euro an. Wenn du jetzt natürlich einen 27 Zöller nimmst mit einer hohen Auflösung, da waren wir dann auch schon bei 800 Euro. Aber die sind, zum Spielen sind sie halt tatsächlich auch geil. Sie haben halt nicht nur dieses G-Sync, sondern sie haben halt auch insgesamt diese schnellere Bildwiederholrate. Das bringt ziemlich viel. Also die Leute gucken ja immer noch, wenn sie einen spieletauglichen Monitor haben wollen, gucken sie immer noch auf die Schaltzeiten, die da angegeben werden.
In Millisekunden.
Ja. Und ach, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr drauf zu achten. Das ist mittlerweile Augenwischerei. A, kann man diese Zahlen prima schönen. Und B, sagen die nicht viel aus. Also ob du jetzt einen kaufst, der 2, 4 oder 6 Millisekunden hat, das ist eigentlich echt piepegal.
Okay.
Das eigentliche Problem, weswegen du auf so einem LCD-Monitor Bewegungsunschärfen siehst, ist, weil dein Auge so unheimlich träge ist und der zeigt dir halt ein Daumenkino an. Und so ein Bild steht da 16 Millisekunden und dann kommt das nächste. Und dein Auge ist halt drauf trainiert, dass alles sich eben fließend bewegt und es reagiert relativ träge. Und wenn sich dann halt schnell irgendwas bewegt, in Wirklichkeit sind es ja schnelle Sprünge. Wir haben ja dieses Mikroruckeln gesehen, in der Zeitlupe konnte man das ja sehen. Und dein Auge folgt diesen Bewegungen und dadurch sehen Sachen immer so ein bisschen unscharf aus auf LCDs. Da spielt ja halt einfach deine Wahrnehmung einen Streich. Und diese Gaming-Monitore sind aus dem Grund schon mal viel schärfer, weil sie halt mit 144 Hertz laufen können. Das heißt, du hast eine viel kürzere Bildfolge. Das heißt, die Belichtungszeit für dein Auge ist sozusagen auch kürzer. Dann funktioniert ja im Prinzip wie eine normale Kamera oder ein Fotoapparat auch. Ne? Wenn die Belichtungszeit zu lang ist, du bewegst die Kamera, ist das Bild verwackelt. Ja. Ne? Und das passiert im Auge auch, wenn du auf so einen Monitor guckst. Und bei 144 Hertz hast du dann statt 16 Millisekunden nur noch 7 und ein bisschen. Und allein dadurch wirkt das Bild schon viel schärfer als auf jedem anderen Monitor.
Okay, also deiner Meinung nach absolut empfehlenswert für
Leute, die gerne spielen? Ja, also wenn du halt wirklich schnelle Spiele spielen willst und brauchst einen richtig guten oder willst dafür einen richtig guten Monitor haben, würde ich auf jeden Fall einen nehmen, der ein 144-Hertz-Panel hat. Wie gesagt, die Millisekunden, Schaltzeiten, das ist in erster Linie eine Voraussetzung, aber kein Garant, dass es ein scharfes Bild wird.
Warum ausgerechnet 144?
Och, da fragst du mich was aus. du kannst in dem Einstellungsmenü auch umschalten, was du gerne haben möchtest. Also du kannst mit 60 Hertz tacken, 80, 100, 120 hat man damals gemacht. Die ersten 3D-Monitore haben 120 Hertz gehabt, weil sie linkes und rechtes Bild abwechselnd anzeigen mussten.
Falls jemand weiß, warum 144 genau, schreibt es bitte unter Video, dann wollen wir es nicht recherchieren.
Nein, also der Punkt ist, irgendwann ist nach oben natürlich ein Ende gesetzt, weil in so einem LCD-Ding-Monitor passiert ja irgendwas in dem Bildwechsel. Da ist ja das Backlight von den LEDs ist immer an und davor ist diese Flüssigkristallschicht und das musst du dir wie so eine Jalousie vorstellen. Wenn das Bild dunkel sein soll, dann drehen die Flüssigkristallmoleküle sich rum und lassen das Licht von hinten nicht mehr durch und dann siehst du vorne auf der anderen Seite schwarz. Wenn du jetzt was Helles sehen willst, dann muss der sich wieder zurückdrehen. Das ist dieser Schaltvorgang. Der dauert halt eben ein paar Millisekunden. Wenn du jetzt ein 240-Hertz-Panel da reinbauen würdest und hast dann halt irgendwie nur noch 3 Millisekunden, aber du hast vielleicht einen Flüssigkristall, der in der Zeit die Drehung gar nicht mehr hinkriegt, dann sieht das Bild auch nicht mehr cool aus. Dann hast du halt trotzdem wieder Bewegungsunschärfen und Schlieren.
Also wahrscheinlich Limits einfach, was der Monitor kann.
Ja. Na gut, und du bist natürlich auch grafikkartenseitig irgendwann am Limit, was sie A noch rendern kann und B, was du es übers Kabel schicken kannst. So ein DVI- oder HDMI-Kabel hat auch eine begrenzte Bandbreite.
Ja, auch wenn manche CS- und Quake-Spieler vielleicht widersprechen, aber mehr als 140 Frames... Braucht kein Mensch.
Könnt ihr auch kommentieren.
Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts losgebrochen, aber.
So, jetzt bist du geächtet, Hannes. Ja. Das war's jetzt mit deiner Karriere. Meine
Gut, also mit 500 Euro ungefähr ist man dabei, wenn man Bock drauf hat. Ja. Und welches die besten Monitore sind, haben wir in der CT drin. Da habt ihr euch welche angeguckt. Kleine Auswahl an Größen und Auflösungen sogar. Ja. Und auch die Technik habt ihr auch noch erklärt im Detail.
Wir haben die Technik noch in einem Folgeartikel erklärt.
Genau, okay.
Haben, wie gesagt, zwei nochmal aufgeschraubt, mal geguckt,
auch was ist da mit anders. Grafiken und Details etc. Also wer sich für die Hintergründe interessiert, steht alles in der CT drin. Genau, vom Zocken zum Glotzen.
Zum Glotzen.
Ja, du hast den Film angeguckt.
Genau, ich habe den Film angeguckt. Ja. Also es ist ja so, dass Edward Snowden hat sich ja zuerst an eine Filmemacherin gewandt und gar nicht an, also Greenwald hat er vorher angeschrieben, aber der hat ja PGP nicht verstanden, deswegen hat er nicht geantwortet. und dann
ich finde, das kann man gar nicht oft genug
das erwähnen. Sollte man schon mal erwähnen. Das
ist traurig, aber wahr.
Und hat dann Laura Poitras angeschrieben. Die hat schon ein paar kritische Filme Amerika nach dem 11. September gemacht und hatte schon an einem Film gearbeitet über den Überwachungsapparat. Also, soweit ich weiß, ohne dass das jemand wusste natürlich. Also, sie sagt ja nicht andauernd, was sie macht. Und hat aber noch so das Gesicht für ihre Geschichte gesucht. Also, so, sie hat halt vorher, sie ist sehr nah an die Menschen rangegangen. Und sie hatte halt vorher so ein bisschen den William Binney, der bei der NSA, der ein Whistleblower war, den Jacob Applebaum. Aber das ist halt, das war nicht so, das hat ihr nicht gereicht. Und mit einmal meldet sich dieses Gesicht quasi per E-Mail bei ihr.
Und dann hat sie die Kamera aufgehalten.
Genau. Und dann hat sie nicht gleich, weil das natürlich alles über diese verschlüsselten Mails und dann war lange erst der Kontakt und den hat sie dann hergestellt, aber dann ist sie nach Hongkong geflogen und das ist ja dann wirklich kurz bevor wir dann das auch alles mitgekriegt haben. Also das war eine Woche vor den ersten Enthüllungen.
Wo fängt der Film an?
Der Film fängt ein bisschen vorher an. Also sie zeigt die Sachen von William Binney und Jacob Applebaum, wo die quasi vor so 10 Leuten in New York oder vor irgendwelchen Aktivisten erklären, wie schlimm die Überwachung ist, aber so vor ganz wenigen Interessierten. Und nur kurz, was sich verändert hat. Und dann mehr oder weniger Schnitt, dann sind wir in diesem Hotelzimmer in Hongkong und das fühlt sich, also das ist so eine Mischung aus Dokumentarfilm und so einem Thriller, also man sitzt, ist wirklich
irritierend. Es ist aber ein reiner Dokumentarfilm.
Genau, also sie hat einfach nur die Kamera draufgehalten und hat gefilmt, wie sie diese Enthüllung planen und wie sie überlegen, was sie wann machen und sie sitzt immer so da und dann muss für alle Kabel rausgezogen werden und die
Rechte müssen geprüft werden. Ja, das Handy noch in den Kühlschrank geschmissen.
Handy im Kühlschrank und deswegen ist das so eine Mischung. Und
das sieht man noch alles.
Dann, genau, das siehst du und du fühlst dich richtig drin und wirst so mit paranoid. Und hast quasi jetzt die andere Seite von den Enthüllungen, wo wir dann halt angefangen haben, das zu machen. Das ist so der Hauptteil des Films, das ist bestimmt die Hälfte des Films. Und da passieren dann Sachen, die sitzen drin und mit einmal geht der Feueralarm los. Mhm. Und alle zucken zusammen und sagen, wusstet ihr davon, dass der Feueralarm losgeht? Wollen jetzt, dass wir in die Lobby gehen? Warten Sie da auf uns? Und dieses Sie, du weißt sofort, wen sie meinen, aber es ist natürlich total paranoid und dann rufen sie an und dann sagen, es ist nur ein Test und okay und solche Sachen. Und dann siehst du das quasi aus der Seite rausspielen, wie sie das hingeben und mit dann CNN gucken alle und er mit seiner Freundin chattet, die jetzt mit einmal weiß, warum er weg ist seit 2 Wochen. Und ja, das zeigt sie und ist da ziemlich nah dran. Also
du bist ja einer unserer Experten für die ganzen NSA-Themen. Du hast viele Bücher gelesen, Artikel bis zum geht nicht mehr etc. Hat dir das jetzt nochmal irgendwas gezeigt, was du davor nicht kanntest?
Also es ist eher, also ganz am Ende kommen noch so ein paar Enthüllungen.
Es kommen ja immer wieder, es kommt jetzt immer so viel News noch und so weiter und irgendwann hat man so das Gefühl, okay,
also
so jetzt kenne ich mal.
Also richtig weiß ich neu alles. War nur ein paar persönliche Sachen, also dass Snowdens Freundin jetzt bei ihm ist, das ist so was Persönliches, was einen freut, dass er da jetzt nicht ganz allein in Russland sitzt. Am Ende kommen noch so 2 Enthüllungen, dass 1,2 Millionen Menschen quasi dauerüberwacht werden, jetzt gerade von der NS oder von den US-Geheimdiensten und dass die Drohnen direkt über Rammstein gesteuert werden, aber das ist auch eigentlich schon nichts Neues, das wurde auch schon gesagt. Also in dem, es
schockiert einen auch nicht irgendwie nicht mehr, oder?
Naja, ja, es schockiert einen dann, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass man das seit 2 Monaten weiß und nichts passiert ist. Also sind eher so zwischendrin die Sachen, wie man dieses Gefühl mitkriegt, wie die sich gefühlt haben in dem Moment und wie die leben, diese Enthüller, die wirklich auf jeden Schritt achten müssen mit ihren Laptops. Und halt der Snowden kommt einem sehr nahe. Also es ist immer noch so, dass man merkt, dass er nie vergisst, dass die Kamera da ist. Oder fast nie. Einmal macht er sich so die Frisur. Da merkt man, dass er schon auch ein bisschen eitel ist und danach guckt, dass er jetzt gerne nicht gefilmt worden wäre, weil noch sitzt nicht alles. Aber sonst, er redet halt auch da drin so druckreif. Und man merkt, dass der sich darauf schon vorbereitet hat im Kopf immer und auf die Sachen, die er sagen will. Und dass ihm das wichtig ist, auch wenn er immer sich zurückzieht. Und das sind die Sachen. Und ich glaube aber, dass es vielen Leuten dieses was er riskiert hat, näher bringt und so diese Seite. Also die Enthüllung wird zwar so angedeutet, am Ende wird es dann noch, ne? Dann kommt der William Binney nochmal und er redet jetzt nicht vor 10 Aktivisten irgendwo im Keller in New York, sondern vor dem Bundestag. Da sieht man so den Sprung dazwischen und Jacob Applebaum ist im Europaparlament. Da sieht man so, okay, es ist was passiert dazwischen. Und Deutschland kommt auch relativ gut weg in dem Film, weil also in Deutschland, die Laura lebt halt hier, fühlt sich hier sicher in Berlin und überall anders halt nicht.
Zumindest sicherer,
genau. Also und die Anwälte von Snowden treffen sich. Also ich würde auf jeden Fall das jedem empfehlen, da noch zu gucken, auch nicht zu erwarten, dass man jetzt irgendwie noch irgendwer enthüllt, aber es würde uns eh nichts mehr so, ne, irgendwie vom Stuhl hauen. Irgendwie ist man so eine gewisse Toleranz. So ein
persönlicher Bezug.
Genau, es ist ein persönlicher Bezug und man kriegt diese Geschichte, die man so per Zeitungsartikeln oder bei uns erlebt hat, nochmal von der anderen Seite mit. Und dieses, was sie nicht schafft, trotzdem nicht, ist dieses, ich werde immer überwacht, Gefühl rüberzubringen. Das hat ja immer noch keiner geschafft. Den Leuten, die nicht so wie wir da jetzt immer schon denken, dass es schlimm ist, nahezubringen, warum es schlimm ist. Und da war jetzt, wir hatten die Woche eine Veranstaltung, hier war Sascha Lobo hier in Hannover und hat ein bisschen mit Jürgen Kuri.
Der Blogger.
Sascha Lobo.
Es gibt bestimmt noch Leute, die nicht
kennen. Genau, die nicht kennen. drüber diskutiert, über Überwachung und was jetzt so im Internet passiert gerade und hat einen sehr langen Vortrag gehalten, wo er so ein paar Sachen persönlicher gemacht hat. Und ich fand am spannendsten den Gedanken, was man mit dieser Überwachung anstellen kann, wo Leute das vielleicht dann doch auf sich beziehen.
Um den Leuten mal die Gefahren
nahezubringen. Genau, also offensichtlich denken die meisten, die Regierung kann das wissen, die macht nur Gutes oder ich habe nichts zu verbergen.
Ja.
Und was er als Beispiel hatte, dass Google schon seit 4 Jahren Patent hat für, er hat es Preisdiskriminierung genannt, ich weiß nicht, ob das schon ein Fachbegriff ist, also dass quasi Unternehmen, die irgendwann genug über dich wissen und Google weiß schon viel über uns und dass sie immer mehr sammeln, irgendwann weiß, wie viel wäre ich bereit für ein bestimmtes Produkt zu zahlen. und dir den Preis anzeigen und nicht den Preis, den der, das Unternehmen verlangt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Apple-Fan bin, dann wissen die schon, dass man mehr
bereits... Das heißt, du hast direkt einen finanziellen Schaden unter
Umständen. Genau, also das wäre direkt, und das ist ein Ziel. Haben. Also natürlich, das ist ja total kapitalistisch. Das also wäre ja perfekt, wenn du von jedem weißt, der würde doppelt so viel sogar bezahlen, weil er das Buch so toll findet. Ja. Und ich kann dem das, ne? Und Google ist bei uns so Marktführer, dass es genug Seiten gibt, wo man dann quasi immer nur diesen Preis angezeigt bekommt. Okay. Und das wäre so eine Richtung, das ist natürlich nicht staatliche Überwachung, aber dieses, wenn man so viel über dich weiß, kann man abschätzen, ob du Apple-Fan bist, ob du für ein iPhone auch 1.500, was weiß ich, bezahlen, Euro bezahlen würdest oder nicht.
Stimmt, würden die Leute
das. Es gibt Leute und und das wäre eine Möglichkeit, das noch auszunutzen. Und das wird irgendwann kommen und das ist dann eine Sache dieser Überwachung. Und das andere, klar, er hat jetzt immer noch, das geht uns immer irgendwie noch nicht nahe genug, aber dass mit den ganzen Überwachungsdaten halt Leute getötet werden.
Das fand, aber ich finde, den Teil hat er wirklich gut gemacht.
Er hat
also
es
ich
gemacht,
bin da wirklich hinterher rausgenommen und hatte irgendwie den Drang, mich jetzt zu erschießen, weil das alles ganz, ganz deprimierend gewesen ist. Also der Teil, wo er dann halt auch erzählt hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wer sich jetzt verplappert hatte. Vor
Michael der Uni, Hayden, der war mal NSA-Chef.
Der gesagt hatte, irgendwie, wir töten anhand von Metadaten. Genau. Und wo er dann gesagt hat, man muss es sich ja mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die überwachen eine SIM-Karte, machen halt ein Pattern-Matching, erstellen daraus ein Profil und wenn da dann halt irgendein Triggerwert überschritten wird, dann gehen die davon aus, das ist wohl ein Terrorist. Die müssen ja nicht mal ihren Namen kennen.
Genau, das war
so, und dann schicken die eine Drohne hin, die auf diese SIM-Karte schießt und dann halt auch auf den, der das Handy gerade in der Tasche hat. Und die armen 10 Leute, die drumherum stehen. Und das fand ich irgendwie krass. Also man weiß das halt alle schon, dass das möglich ist und dass es passiert.
Also das sind vielleicht wirklich die Beispiele, denen man...
Genau,
also das ist unsere Generation hat schon einen anderen Bezug dazu, aber gerade andere Generationen haben Probleme damit, diese Überwachung halt in den direkten Zusammenhang mit Gefahren zu bringen. Und das sind vielleicht die Beispiele, wo sich wirklich jeder damit beziehen kann, was die negativen Auswirkungen sind. Ja.
Genau, also wir werden den Link auch drunter packen, weil man sich das... Also man sollte sich meiner Meinung nach beides einfach zusammen angucken. Also nicht gleichzeitig, aber zusammen angucken.
Und also so mit beiden meinst du jetzt den Film einerseits und andererseits die Diskussion zwischen die unserem News-Chef Jürgen Kuri und Sascha Lobo. Genau.
Also das mit der SIM-Karte, was
er halt
gesagt hat, also sie überwachen die SIM-Karte, sie müssen keinen Namen kennen und erkennen einfach, der ist zu 97% Terrorist und das reicht uns. Jetzt kann man aber...
Da gibt es auch einen Schwellenwert.
Genau, das hat er gar nicht so deutlich gesagt, aber wenn es inzwischen 4.000 Tote gibt, kann man ausrechnen, wie viel, allein wenn dieser Wert wirklich immer eingehalten wurde, sind halt schon also dann jeweils 3% Unschuldige, das sind bei 4.000 schon eine ganze Menge. Und das passiert und man muss ja noch, also ich meine, es gibt ja ein paar, die dann noch nicht mal also sich beschweren, dass da Leute ohne Gerichtsverfahren sowieso getötet werden, aber dass auch noch die Falschen ohne Gerichtsverfahren ist ja sowieso dann nochmal zusätzlich, also auch nach ihren eigenen Kriterien die falschen Leute getötet werden. Also ich meine, da gibt es so viel zu kritisieren, aber es passiert halt nicht bei uns in der Nachbarschaft, sondern im Jemen und Afghanistan und deswegen ist es so, das sollte eigentlich uns nicht dran hindern, da öfter, und also sein Tipp, und das ist auch am besten, dass wir einfach, die sich damit beschäftigen, mit Leuten drüber reden, dass man die Schwelle erreicht, wo irgendwann genug Leute das schlimm finden, weil wir die Demos, das funktioniert alles nicht, das sind noch zu wenige auf Heise, unsere Leser sind der Überzeugung, aber wir müssen mit den Leuten, die denken, ja, ich habe nichts zu verbergen, mit denen müssen wir reden und sagen, Du hast überhaupt dich nicht zu verantworten dafür. Du musst nicht deine Daten, also die Regierung muss sich rechtfertigen, deine Daten haben zu wollen und nicht.
Wie Snowden jetzt immer betont, dass es halt diese Aussage, ich habe nichts zu verstecken, ist eigentlich ein Verzicht auf ein Recht, was man hat. Und
genau, du musst gar nicht, also der Staat muss begründen, warum er dir warum
das Recht entzieht.
Genau, oder in deinen Datenschutz eingreift und nicht andersrum.
Also das passt vielleicht auch nochmal ganz gut zu den SIM-Karten halt. Es gibt keinen Grund, die Daten rauszugeben, sondern man braucht halt erstmal einen Grund, überhaupt seine Daten rauszugeben und nicht, um sie zu verheimlichen. Ja. Genau. Das ist eigentlich, sollte eigentlich die Grundeinstellung sein,
Traurige Ironie, dass er ja auch von einem Thema sprach. Er hatte ja die LKW-Maut schon angesprochen.
Ja, natürlich.
Dass es dann halt wirklich einen Tag später wirklich ein Vorschlag kommt, wo dann gesagt wird, ja, doch keine Vignetten mehr in der Windschutzscheibe, ist auch zu teuer und Verwaltungsaufwand. Wir fotografieren dann halt jetzt einfach von den Toll-Collect-Brücken in Zukunft jedes Kennzeichen.
Genau, das besprechen wir nächstes Mal.
Ich wollte,
das hat noch nie so funktioniert, aber das ist gut. Ihr werdet dann auch wieder eingeladen, wenn ihr drüber reden wollt, okay?
Okay, dafür haben wir einen Kommentar, den verlinken wir drunter.
Genau, also wir verlinken alles, worüber wir gesprochen haben, die ganzen Videos, beziehungsweise der Trailer, den haben wir auch noch auf der Webseite. Genau. Den kann man schon angucken, den Film?
Den Film kann man ab 6. November angucken, ist jetzt ganz kurz.
Kommt er ins Kino?
Kommt er ins Kino in Deutschland. Ich weiß nicht, ob in alle Kinos, aber so groß wie die Medien rum ist schon.
Okay, ja, wollen wir es hoffen.
Auch in kleineren Städten.
Genau, ja. Und irgendwann gibt es den bestimmt auch im Netz per Stream. Alles klar. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Wenn ihr euch eine SIM-Karte holt, tragt einfach irgendwelche Namen ein und bitte nicht die vom Kumpel.
Nee, im Zweifel die von Hannes.
Ja, genau. Wir stellen dann auch noch als Link meine Adresse drunter, dann ist das auch alles okay. Ja, dann sehen wir uns nicht nächste Woche wahrscheinlich, aber ihr seht euch bestimmt wieder. Und bis dahin, ne? Viel Spaß. Bis dann. Ciao.